darf Ihnen mitteilen, dass wir ungefähr eine Stunde Zeit haben. Ich darf Ihnen kurz das Podium vorstellen und zuvor mitteilen, dass der Radiosender FSK aus Hamburg diese Sendung live mitschneidet und dass die ab morgen dann aber auch nochmal im Netz runtergeladen werden kann. Ich darf kurz das Podium vorstellen, Frau Christina Klemm, Verteidigerin in diesem Verfahren, Mitglied im Republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverein. Ulrich Klingreif, auch Verteidiger in diesem Verfahren, er vertritt einen der Beschuldigten, die gegenwärtig noch inhaftiert sind. Alain Mund, Zeugenbeistand, der momentan in diesem Verfahren von Vernehmungen betroffenen Zeuginnen und Zeugen. Und Wolfgang Kalleck, ebenfalls Verteidiger in diesem Verfahren. Wir haben uns das so vorgestellt, dass die hier anwesenden Rechtsanwälte und Rechtsanwälte kurz was zum Stand des Verfahrens, zu ihrer Einschätzung der Entscheidung sagen, dass Sie dann im Blog Zeit haben, nach den Beiträgen Fragen zu stellen. Und wie gesagt, wir machen nach einer Stunde hier Schluss, um Ihnen auch die Möglichkeit zu geben, das dann entsprechend in Ihren Medien heute noch unterbringen zu können, damit es morgen erscheint. Und last but not least möchten wir Sie bitten, dass Sie sich vielleicht, vorne liegt eine Liste aus, da dann noch eintragen.
FSK 93,0, 101,4 im Kabel. Wir sind live in Berlin auf der Pressekonferenz zur Entscheidung des Bundesgerichtshofs im Fall André H. und anderes.
Alle, aber einmal ganz kurz, worüber wir jetzt hier eigentlich reden. Am 1. August ist gegen meinen Mandanten und drei weitere Personen ein Haftbefehl erlassen worden wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, der sogenannten MG. Mein Mandant befand sich dann in Untersuchungshaft und wurde ungefähr drei Wochen später aus der Untersuchungshaft entlassen, jedoch nur haftverschont. Der Haftbefehl blieb bestehen. Man sagte also, ein dringender Tatverdacht würde weiterhin bestehen, aber keine Fluchtgefahr mehr. So, dagegen ist die Bundesanwaltschaft dann in Beschwerde gegangen und über diese Beschwerde hatte nun der BGH zu entscheiden, also über die Frage, ob hier eine Haftverschonung belassen werden könne oder nicht. So, das, und diese Entscheidung ist nun heute ergangen. Der BGH hat dazu gesagt, die Beschwerde der Bundesanwaltschaft wird zurückgewiesen. Und zwar nicht nur das, also nicht nur die Haftverschonung bleibt bestehen, sondern der gesamte Haftbefehl ist aufzuheben. Oder der BGH hat damit den Haftbefehl dann auch aufgehoben und hat gesagt, ein dringender Tatverdacht liegt jetzt nicht vor und hat zu keinem Zeitpunkt vorgelegen. Also schon der Erlass des ersten Haftbefehls war rechtswidrig. So, Sie sagen, das, was wir schon immer gesagt haben, diese gesamten Ermittlungen sind rein spekulativ. Es gab keinerlei Beweise dafür, die einen dringenden Tatverdacht hätten begründen können. Es gibt nach der Einschätzung des BGH Anhaltspunkte dafür, dass es konspirative Treffen gegeben haben soll, konspirative Kontakte, die aber sind nicht strafbar. Auch das ist sehr schön, dass es der BGH das endlich mal gesagt hat. Man kann sich eben verschlüsselt im Internet verabreden, man kann auch möglicherweise eben ohne Handys doch zu treffen gehen, ohne sich dadurch dringend verdächtig zu machen, ein Terrorist zu sein. Leider hat der BGH heute nicht die grundsätzliche Frage entschieden, die wir so gerne entschieden hätten, dass nämlich die MG überhaupt gar keine terroristische Vereinigung nach 129a ist. Das musste der BGH in diesem Moment meinen Mandanten betreffend auch nicht tun, denn wenn schon gar kein dringender Tatverdacht in der Mitgliedschaft in der MG ist, dann muss man sich nicht mehr dazu äußern, ob denn diese Gruppierung überhaupt eine terroristische Vereinigung ist. Der BGH wird in Kürze darüber entscheiden, da bin ich mir sicher, aber das wird mein Kollege gleich noch weiter ausführen. Wir sind erstmal über die Entscheidung natürlich froh. Wir denken auch, es ist relativ neuartig, dass hier ein Haftbefehl eben aufgehoben wurde vom BGH. Man muss auch sagen, dass die Bundesanwaltschaft mit allen Mitteln in den letzten Wochen versucht hat, diese Beschwerde zu begründen. Es gab immer weitere Schriftsätze der Bundesanwaltschaft, in der weitere Spekulationen auf den Tisch gekommen sind, wie man jetzt vielleicht doch noch irgendwie diesen Tatverdacht retten könnte. All das hat nichts genützt. Wir haben sehr viel dazu alle gearbeitet und haben immer wieder diese Spekulationen zurückgewiesen und das hat jetzt der BGH auch gesagt, also so spekulativ kann man keinen dringenden Tatverdacht annehmen. Und das ist erstmal sehr positiv.
Vielen Dank. Ja, hallo. Ich bin Verteidiger von Florian L., einer der Verteidiger von Florian L., der sich weiterhin in Haft befindet und der unmittelbar von dieser Entscheidung des BGH heute nicht betroffen ist, wobei wir gleichwohl davon ausgehen, dass diese heutige Entscheidung auch für unseren Mandanten, für Florian L., von großer Bedeutung ist, um das zu verdeutlichen. Wenn der BGH heute in seiner Entscheidung deutlich macht, dass bestimmte Beweisführungsmethoden, die hier von der BAW vorgenommen worden sind, eher in dem Bereich von Konstruktion, zum Teil abenteuerlichen Konstruktion und Mutmaßung gehören, dann betrifft das natürlich insgesamt dieses Verfahren und dann betrifft das damit unmittelbar auch meinen Mandanten. Das heißt, wir müssen feststellen, das Wesentliche ist, was in dieser Entscheidung drinsteht, auch die Frage Beweisführungsmethoden, Beweiswürdigungsmethoden der BAW im Zusammenhang mit dem Ermittlungsverfahren gegen Florian Ludwig betrifft. Das heißt weiter, dass die Beschwerden, die wir anhängig gemacht haben im Zusammenhang mit dem Verfahren, im Zusammenhang mit dem Haftbefehl gegen Florian Ludwig, dass wir da demnächst eine Entscheidung erwarten und dass wir sehr hoffnungsvoll sind, dass der BGH dann auch in diesem Verfahren, auch bei den weiteren sich in Haft befindlichen Beschuldigten, zu der Erkenntnis kommt, dass hier ein dringender Tatverdacht, jedenfalls bezüglich des Vorliegens einer sogenannten Vereinigungsstraftat 129 oder 129a, nicht gegeben ist. Und dass insoweit auch bezüglich der sich weiter in Haft befindlichen Beschuldigten der Haftbefehl sofort aufzuheben ist. Davon gehen wir aus. Wenn der BGH diese von uns erwartete Entscheidung so trifft, dann müsste er auch bezüglich der weiteren Beschuldigten, die sich in Haft befinden, nicht unbedingt eine Grundsatzentscheidung machen, so wenig wie er das jetzt eben auch in dem Verfahren gegen André H. getan hat. Wenn wieder erwarten, der Bundesgerichtshof bei den sich in Haft befindlichen Beschuldigten davon ausgehen sollte, dass hier ein dringender Tatverdacht bezüglich des Vorliegens einer sogenannten Vereinigungsstraftat, möglicherweise 129 oder 129a vorliegt, dann jedenfalls wäre es möglich, dass so eine Grundsatzentscheidung kommt, die wir jedenfalls insgesamt für erforderlich halten. Wir denken insgesamt, dass eine Entscheidung zu der grundsätzlichen Frage, wie der Tatbestand des Paragraphen 129a auszulegen ist, dringend erforderlich ist. Im Zusammenhang mit dem Verfahren gegen Florian L. gehen wir davon aus, dass dann die Entscheidung des BGH, wenn er denn hier eine Grundsatzentscheidung treffen sollte, dahingehend erfolgen wird, dass festgestellt wird, dass es keinesfalls ausreicht, dass was hier meinem Mandanten vorgeworfen wird, für ein Ermittlungsverfahren unter dem Vorzeichen § 129a. Um das nochmal kurz zu erläutern, das ist ja auch recht breit in der Öffentlichkeit diskutiert worden, dass nicht jede Art von Straftaten, die einer Gruppierung zugerechnet werden, dann automatisch den Straftatbestand des § 129a erfüllt, sondern dass man darüber hinausgehend erwarten muss, so sagt das letztendlich auch der Tatbestand des 129a, dass diese Taten dann auch bestimmt und geeignet gewesen sein sollen, erhebliche Erschütterungen der Bundesrepublik Deutschland oder erhebliche Verunsicherungen in weiten Teilen der Bevölkerung hervorzurufen. Und das, um das plakativ auszudrücken, vielleicht können wir, selbst wenn man jetzt beispielsweise seitens des BGH davon ausgehen sollte, dass es einen dringenden Tatverdacht bezüglich der Begehung von einigen Straftaten geben sollte, kann nicht ausreichen, wenn es um das Anzünden von Autos in erster Linie geht. Das heißt, wir gehen davon aus, dass jedenfalls der Paragraph 129a nicht haltbar ist. Wir gehen weiterhin davon aus, dass insgesamt es nicht haltbar ist, von einem dringenden Tatverdacht überhaupt bezüglich einer Vereinigungskriminalität auszugehen. Das macht auch die Entscheidung des BGH vom heutigen Tage deutlich, dass man vielleicht noch davon ausgehen kann, dass ein dringender Tatverdacht bezüglich dieser Geschehnisse vom 31. Juli, da soll es einen versuchten Brandanschlag auf Fahrzeuge der Bundeswehr gegeben haben, bejaht werden kann, aber nicht darüber hinausgehend konstruiert werden kann, dass diese Straftat in einem größeren Zusammenhang in eine Reihe von diversen anderen Straftaten zu stellen ist. Wenn jedenfalls von Seiten des BGH der Paragraph 129a nicht mehr aufrechterhalten wird, auch bezüglich der weiteren Beschuldigten, hätte das nach unserer Auffassung in jedem Fall auch zur Folge, dass der Haftbefehl aufzuheben wäre, alleine beispielsweise bei der Bejahung eines Tatverdachts. Tatverdachtes, eines dringenden Tatverdachtes bezüglich der Begehung eines versuchten Brandstiftungsdeliktes kann keinesfalls ein Haftbefehl aufrechterhalten werden, weil dann die Straferwartung so gering ist, dass jedenfalls keine Fluchtgefahr mehr bejaht werden kann. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Klingrill. Herr Mund.
Ja, ich bin Alain Mund, Zeugenbeistand. Bislang ist bekannt geworden, dass also 19 Zeugen von der Bundesanwaltschaft vorgeladen worden sind, die seit gestern und bis morgen von der Bundesanwaltschaft und von Beamten des Bundeskriminalamtes vernommen werden. Dabei handelt es sich sämtlich um Zeugen aus dem persönlichen oder beruflichen Umfeld der Beschuldigten. Die Zeugenbefragung, und dabei bereitet sich eben, dass es sich bei dem Paragraphen 129a um einen Ermittlungsparagraphen handelt, der weit eben in die Persönlichkeit eingreift. Los gehen die Befragungen damit, dass die Zeugen, wohlgemerkt, also die Zeugen nach ihrer eigenen Persönlichkeit zunächst befragt werden und sich da quasi vor der Bundesanwaltschaft ausziehen müssen, indem zum Beispiel nach der Schulbildung der Zeugen gefragt wird, was zur Sache wirklich nicht beitragen kann. Die Zeugen stammen, wie gesagt, alle aus dem persönlichen oder beruflichen Umfeld und dementsprechend, das sagt auch das, die Vernehmungsbeamten, zielen die Ermittlungen nicht danach, die Tat aufzuklären, sondern die sagen auch ganz offen, dass sie dazu dienen, die Persönlichkeit auszuleuchten und insbesondere nach weiteren Kontaktpersonen gesucht werden. Also da werden dann nur Fragen nach der Persönlichkeit gestellt, nach dem beruflichen Werdegang, nach dem persönlichen Werdegang der Beschuldigten und eben nach weiteren Kontaktpersonen. Da stellt sich dann schon die Frage, also worauf soll das hinauslaufen? Da beißt sich ja quasi die Katze wieder in den Schwanz, weil da werden also die Zeugen, Kontaktpersonen werden dazu befragt, nach weiteren Kontaktpersonen und also wirklich unklar, worauf das hinauslaufen soll. Es ist möglicherweise eben ein Indiz dafür, dass die Bundesanwaltschaft hier ein wenig trüben fischt. Weitere Problematik und spiegelt sich dann wieder im Verhalten der Zeugen. Die meisten Zeugen haben nämlich bislang die Zeugnis verweigert, keine Aussagen gemacht. Die Problematik ist die, dass, wie sich eben auch aus dem Haftbefehl ergibt, ja schon bestimmte Verhaltensweisen, die an sich völlig neutral sind, bestimmte Kontakte zu Personen, dass die genügen zu einem Tatverdacht. Das heißt, wenn also jetzt Personen aus dem beruflichen und persönlichen Umfeld befragt werden, die natürlich selber wiederum Gefahr laufen, alleine aufgrund der Kontakte, der Beschäftigung mit bestimmten Themen, an bestimmten Orten zu bestimmten Zeiten gewesen zu sein, dass die also auch in den Verdacht der Mitgliedschaft geraten. Von daher war es von den Zeugenbeiständen bestrebt, Akten, also zumindest Teilakteneinsicht zu bekommen, um zu sehen, ob hier tatsächlich eben möglicherweise ein Auskunftsverweigerungsrecht besteht bezüglich der Zeugen, weil niemand sich selber durch seine eigene Aussagen selber in die Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung bringen muss. Und diese Gefahr besteht. Die Bundesanwaltschaft hat allerdings Akteneinsicht verweigert, sodass jetzt zunächst jedenfalls die meisten Zeugen keine Aussagen getroffen haben. Kleine Anekdote am Rande: bei einer Zeugenvernehmung sagte der Zeuge, dass also der Beschuldigte Dr. Höllen bei seinen Studenten sehr beliebt gewesen sei, woraufhin der Staatsanwalt gleich einwarf, ja, das sei auch der Staatsanwaltschaft schon aufgefallen, denn es seien bereits mehrere tausend Briefe bei der Bundesanwaltschaft eingegangen, die sich nach dem Herrn Dr. Holm erkundigen, beziehungsweise ihren Protest gegen die bisherigen Maßnahmen zum Ausdruck bringen. Danke.
Ja, vielen Dank, Herr Kalleck.
Ich spreche heute nicht in erster Linie als Verteidiger zu Ihnen, sondern als Vorsitzender des Republikanischen Anwältinnen- und Anwältevereins. Ein Verein, der 1979 gegründet wurde, in Auseinandersetzung mit den damaligen Antiterrorgesetzgebungen kurz vor und kurz nach dem Deutschen Herbst, insbesondere in Auseinandersetzung mit dem Paragraphen, mit dem wir es ja auch jetzt wieder zu tun haben, mit dem Tatbestand der terroristischen Vereinigung 129a. Viele Organisationen haben im Verlauf der gesamten 80er und Beginn der 90er Jahre die Abschaffung dieses Paragraphen und der an ihn anknüpfenden Sondervorschriften im Strafgesetzbuch und in der Strafprozessordnung gefordert, unter anderem damals auch die Grüne Partei, später auch die PDS und auch eben Juristenorganisationen. Die Kritik lautete dahingehend, dass diese Vorschrift einem rechtsstaatlichen Strafrecht nicht angemessen ist, weil es weniger an objektiven als vielmehr an subjektiven Kriterien anknüpft. Und außerdem wurde die ausufernde Praxis der Anwendung des Paragraphen 129a kritisiert, der immer wieder zur Anwendung kam. Der Kollege sagt es ja auch gerade, wenn man unliebsame Bewegungen und Personengruppierungen ausforschen wollte. Man meinte dann schon fast, dass dieser Paragraph bedeutungslos gewesen worden wäre. Er feierte dann aber eine Renaissance nach dem 11. September 2001, wurde auch erweitert um eine sehr weitere fragwürdige Vorschrift, eben die ausländische terroristische Vereinigung. Ich möchte darauf nicht eingehen, aber auch da sind rechtsstaatlich äußerste Zweifel angebracht. Das Problem war allerdings nach 2001, dass sich keine etablierte Partei mehr, und zu denen möchte ich dann auch alle im Bundestag vertretenen Parteien zählen, keine etablierte Partei mehr getraut hat, ihre Stimme gegen diese Vorschrift zu erheben. Vielmehr war alles, was der Bekämpfung des Terrorismus, was auch immer das im einzelnen Markt dient, öffentlich anerkannt. Und die mahnenden Stimmen sind seitdem etwas verstummt. Die rot-grüne Koalition hat dann die Klausel eingefügt, auf die der Kollege Klingreich vorhin eingegangen ist, und meinte damit, eine rechtsstaatlichere Fassung des Paragraphen geschaffen zu haben, und meinte damit, dass nunmehr gewährleistet sei, dass der 129a nicht mehr auf soziale Bewegungen angewandt wird und auf bestimmte Formen des militanten Protestes. Wie aber dieses Verfahren zeigt, ist dies weit gefehlt. Die Kollegin Klemm hat es schon gesagt, man muss die heutige Entscheidung des Bundesgerichtshofs sicherlich positiv sehen. Es ist der Tatverdacht, der dringende Tatverdacht zumindest gegen einen der Beschuldigten ausgeräumt. Allerdings ist der Schaden, der seit letztem Jahr, seit Beginn der Ermittlungen, spätestens seit dem bisher aktenkundig bekannten Beginn der Ermittlungen gegen unsere Mandanten angerichtet wurden. Dieser Schaden ist natürlich mit einer solchen Entscheidung nicht wieder gut zu machen. Auch wenn ich davon ausgehe, dass zumindest gegen 4 der 7 Beschuldigten, gegen die in diesem Zusammenhang Ermittlungen geführt werden, das Verfahren im Laufe der nächsten Monate eingestellt werden wird, kann das natürlich den enormen Schaden, der darin liegt, dass die Ermittlungen eben das gesamte persönliche Umfeld vor allem auch mit technischen Mitteln betroffen haben und eben einige Hausdurchsuchungen durchgeführt wurden und eben der einer der Beschuldigten eben mehrere Wochen in Untersuchungshaft gesessen hat. Alles das kann nicht wieder gut gemacht werden, und daher wird unser Verein und hoffentlich im Verbund mit anderen Bürgerrechts- und Menschenrechtsorganisationen weiter dafür eintreten, dass die Terrorismus-Sondergesetze zumindest in der Bundesrepublik Deutschland abgeschafft werden.
Ja, vielen Dank. Ihre Fragen?
Ich würde schon sagen, es ist erstmal eine große Schlappe, denn die Bundesanwaltschaft hat ja nicht in dem Moment, in dem der Haftbefehl, also in dem mein Mandant von der Untersuchungshaft verschont wurde, gesagt, gut, damit können wir leben, sondern sie hat mit allen Mitteln versucht, hier nachzulegen und eben ihn wieder in Haft zu bringen. Also diese Beschwerde, von der hätte die Bundesanwaltschaft ja auch abwägen können. Das hat sie aber nicht getan, sondern sie wollte genau diese Entscheidung. Und ich denke nicht, dass die Bundesanwaltschaft erstmal damit gerechnet hat, dass dann der gesamte Haftbefehl auch damit aufgehoben werden würde. So, deswegen denke ich schon, ist das ein großer Misserfolg. Ich denke, was eben dieser Beschluss aussagt, ist eben, hier ist also dadurch, dass der BGH auch ausdrücklich gesagt hat, dieser dringende Tatverdacht bestand schon in dem Moment nicht, in dem der Haftbefehl ursprünglich erlassen wurde, dass er damit ja eigentlich auch gesagt hat, also man hätte hier von Anfang an sehr viel genauer das ansehen müssen, was denn hier alles passiert ist. Und diese ganzen Überwachungsmaßnahmen, auch da wird man sagen, also natürlich ein Anfangsverdacht ist aber erstmal alles. Und man wird bei jeder Entscheidung, die dann Zwangsmaßnahmen mit sich führt, sei es auch Durchsuchungen oder Überwachungen, in welcher Form auch immer, wird man sehr genau abwägen müssen, ist denn der Verdacht, der dann konkret besteht, hinreichend dafür, diese konkrete Zwangsmaßnahme anzuwenden. Und er hat es jetzt entschieden, jedenfalls für den Haftbefehl nicht. Ich denke, wir werden auch überprüfen lassen, ist denn die Hausdurchsuchung überhaupt richtig, also rechtmäßig gewesen? Und werden denn, sind diese gesamten Überwachungsmaßnahmen, waren die nicht auch schon von vornherein vollkommen überzogen? Ja. Nein, also revidiert, es gibt keine andere Kammer, die darüber in dem Moment ja entschieden hätte. Revidiert wurde die Entscheidung des Ermittlungsrichters. Der hat den Haftbefehl, also des Ermittlungsrichters am Bundesgerichtshof. So, die wurde aufgehoben und eben zu Recht wieder erklärt. So, das ist so. Der dritte Senat hat aber, deswegen sind wir ja auch, gehen wir davon aus, dass er in naher Zukunft eine Grundsatzentscheidung zum 129a treffen wird. Er hat da deutliche Zeichen schon gesendet, dass er darüber entscheiden möchte, und er hat auch, es gibt auch Anzeichen, dass er 129a eben zum Beispiel bei diesen ganzen Hausdurchsuchungen am 9.5. vorlag. So, da gibt es erste Mitteilungen des BGH, dass sie der Ansicht sind, dass das jedenfalls auch nicht 129 Jahre ist.
Bitte. Ich würde gerne kurz eine Ergänzung da noch machen, auch zum Stichwort vielleicht Schlappe für die Bundesanwaltschaft. Ja, das, was die Kollegin eben zuletzt noch angedeutet hat, das betrifft eben Durchsuchungen im Zusammenhang mit den Verfahren, sag mal MG1, es gab ja schon im Mai, am 9. Mai Durchsuchungen, die ebenfalls vermeintliche Mitglieder der militanten Gruppe betrafen, und es gab Durchsuchungen im Zusammenhang mit einer vermeintlichen terroristischen Vereinigung zur Verhinderung des G8-Gipfels des Heiligen Damm. Da hatte unter anderem auch ich für nicht einen Beschuldigten, sondern für eine betroffene kleine Firma eine Beschwerde eingelegt gegen die Durchsuchung dieser Firma und habe da in dem Zusammenhang gestern zur Kenntnisnahme ein Schreiben des BGH an die Bundesanwaltschaft bekommen, in dem es heißt, nach dem Ergebnis der Vorberatungen des Senats ist aufgrund des Sachverhalts, für den der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs den Anfangsverdacht bejaht hat, der Tatbestand des § 129a Absatz 2 Nummer 2 StGB nicht erfüllt. Es bestehen daher erhebliche Zweifel an der Zuständigkeit des Generalbundesanwalts und damit des Ermittlungsrichters. Also hier deutet sich schon das nächste Fiasko für die Bundesanwaltschaft an.
Bitte. Ich habe zwei Fragen nach dem Anfang. Der erste, könnten Sie vielleicht eine Einordnung vornehmen über die Ursachen? Es gab ja, wie gesagt, schon mehrere Durchsuchungen, Ermittlungen. Ist das beispiellos oder ist das ein bisschen weniger als im Zusammenhang mit dem G8? Zweite Frage, Herr Kalek. Sie wollen die amerikanische Anwältin und Anwältin des Vereins weiter gegen die Abschaffung, für die Abschaffung des 129a kämpfen. Fahren Sie denn auch den Gang vor den EU-Gerichtshof? Wenn ja, gibt es da Aussichten und Geschäfte, die das machen?
Also vielleicht kann man, ich weiß nicht genau, ob ich Ihre Frage richtig verstanden habe, aber vielleicht kann man das so sagen, diese Ermittlungen, die in diesem Zusammenhang geführt wurden, diese 129a-Ermittlungen, die sind durchaus üblich, wenn man mit dem Vorwurf 129a konfrontiert wird. Dann ist es eben so, dass diese ganze Maschinerie in Gang gesetzt werden kann. Dann kann man überwachen, dann kann man Hausdurchsuchungen machen, dann kann man eben auch den kleinen Lauschangriff durchführen, etc., etc. So. Relativ einzigartig ist, dass der BGH jetzt endlich entschieden hat, sozusagen, und auch dann müsst ihr ganz genau hinsehen, ob es denn, man kann nicht einfach sagen, 129a, terroristische Vereinigung, so, und diesen Verdacht einfach annehmen, diese, wenn man diese Akte sich durchliest, dann gibt es immer einen Antrag der Bundesanwaltschaft, die behaupten da einfach, das ist hier eine terroristische Vereinigung und damit wird jeder Antrag abgesegnet. Und jede Überwachungsmaßnahme, und dann heißt es immer wieder, der Anfangsverdacht, der hätte sich noch nicht bestätigt, deswegen müssen wir weiter ermitteln und dann wird der nächste Beschluss gemacht. Und dann eben bis hin zu dem, letztlich zu dem Haftbefehl, der gar nicht anders war von der Beweislage als die Einleitung des Verfahrens. So, sondern eben, es ging alles genau immer so weiter, man fand nichts, man fand nichts, man fand nichts und dann gab es den Haftbefehl. Und da hat jetzt der BGH immerhin einmal gesagt, also man muss schon auch noch tatsächlich einen dringenden Haftbefehl hier haben. Es reichen nicht Spekulationen. Und das ist natürlich schon auch, also ich meine, davon geht man aus als normal denkender Mensch. Aber dass der BGH sich bemüßigt fühlt, auch das nochmal zu sagen, eine rein spekulative Maßnahme reichen nicht aus. Das ist sehr sinnvoll.
Ich will auch die Entscheidung des BGH, sondern generell auch das gesamte Verfahren.
Also dazu würde ich sagen, dass man leider feststellen muss, dass es eben keine Besonderheit ist, die hier gelaufen ist, sondern dass wir ja auch in der Vergangenheit immer wieder derart wüste Ermittlungsverfahren feststellen mussten, wie sie im Zusammenhang jetzt mit dem genannten MG-Verfahren gelaufen sind. Das ist einfach, darauf hat der Kollege Wolfgang Kalek schon hingewiesen, auch ein Wesensmerkmal und eine wesentliche Kritik beispielsweise, wie wir überhaupt an der Existenz des Paragraphen 129a äußern. Der lädt ja geradezu dazu ein, so wie das von der BAW extensiv dann auch gemacht wird, hier als reiner Ausforschungs- und Schnüffelparagraph genutzt zu werden.
Naja, das ist die Unterscheidung, die juristische Unterscheidung zwischen Anfangsverdacht und dringenden Tatverdacht. So. Ein Anfangsverdacht so, ist gegeben, kann jeden von uns in jedem Moment treffen, so wie ein Anfangsverdacht juristisch genau dann zu fassen ist, das ist eine große Frage. Deswegen muss man ja auch sagen, wenn ich hier als Zeugin vernommen werde in diesem Verfahren, mache ich mich ja sofort, setze ich mich der Gefahr aus, nur weil ich jemanden kenne, schon einen Anfangsverdacht gesetzt zu haben quasi. Wenn ein Anfangsverdacht vorliegt, dann dürfen Ermittlungen durchgeführt werden. Das sagt der BGH, nicht mehr. Er sagt nicht, welche Ermittlungen denn alle durchgeführt wurden. Also ich halte es zum Beispiel für absolut rechtswidrig, hier eben Grundrechtseingriffe durch diesen Anfangsverdacht zu rechtfertigen. Das heißt eben eine Hausdurchsuchung oder eine Telefonüberwachung etc. Da wird man sehen müssen, waren die Ermittlungen gerechtfertigt. So, das ist die Unterscheidung, die wir eben die juristisch zu treffen ist. Noch ein Nachsatz, also der BGH hat hier gesagt, nochmal zu dem dringenden Tatverdacht, schreibt er ausdrücklich rein, bloße Vermutungen reichen nicht aus. Und das finde ich ist schon, also das der Bundesanwaltschaft mitteilen zu müssen, dass Vermutungen nicht ausreichen, spricht für sich, finde ich.
Ja, vielen Dank. Ich wollte jetzt Herrn Kalek noch die Gelegenheit geben, auf die Frage zu antworten. Vielleicht um nochmal eine Hausnummer zu nennen. Seit den Durchsuchungen im Mai diesen Jahres, in den vielfältigen 129a-Verfahren, wenn man die Akten mal sich danach ansieht, wie viele Leute da drinstehen, wie viele Namen da drinstehen, dann sprechen wir über weit über 1000 Leute, die in diesen Ermittlungsakten auftauchen, die zum Teil mit den Beschuldigten in diesem jeweiligen Verfahren überhaupt nichts zu tun haben. Nur damit Sie mal eine Dimension da vor Augen haben, worum es da sich handelt. Herr Kalek.
Ja, also juristisch wird man im Moment gegen den 129a auch vor europäischen Institutionen wenig machen können, denn die aktuelle Fassung des 129a geht auf einen europäischen Rahmenbeschluss zurück, der kurz nach dem 11.09.2001 gefasst wurde. Deswegen gehen wir davon aus, dass wir in einem
sicherlich nicht sehr erfolgsversprechenden rechtspolitischen Kampf gegen diese Vorschrift und gegen andere Sondervorschriften stehen. Das Problem ist, dass die Bundesrepublik Deutschland selbst in den Jahren, in denen es aber auch gar nichts gab, was man im Entferntesten als Terrorismus hätte bezeichnen können, selbst in diesen Jahren nicht darauf verzichtet hat, die Sondergesetzgebung aus den 70er Jahren aufrechtzuerhalten, sondern sie hat die einmal sich ihnen gebotene politische Gelegenheit benutzt und hat sozusagen die Vorschriften in ihrem Arsenal behalten. Und jetzt nach dem September 2001 nicht davon auszugehen, dass irgendeiner der Staaten, der vielen Staaten, die sich Terrorismus-Sondergesetze gegeben haben, darauf verzichtet, diese Vorschriften in seinem Strafgesetzbuch und Strafgesetzbuch und Polizeigesetzbuch zu behalten und eben auch anzuwenden.
Also, hier war eine Ordnung. Gut, wenn Ihnen alles klar ist, dann haben wir da Dinge. Vielen Dank für Ihr Kommen. Ich darf vielleicht noch abschließend sagen, dass wir heute vom Solidaritätsbündnis aus um 15.30 Uhr vor der Bundeskriminalamtsaußenstelle am Treptower Park eine Kundgebung durchführen, die sich bezieht auf die massenhaften Anfragen zu Zeugenbefragung. Vielen Dank. Wenn Sie sich noch in die Liste eintragen würden, das wäre super.
Ende der Veranstaltung.
FSK 93,0, 101,4 im Kabel. Wir haben aus Berlin live übertragen die Pressekonferenz des Bündnisses Einstellung im Kontext der 129a Verfolgung und der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom heutigen Tage, André H., endgültig auf freien Fuß zu setzen. In diesem Zusammenhang ist hier nochmal ganz deutlich geworden, dass die Entscheidung des Bundesgerichtshofes bedeutet, dass nicht etwa die weitere Aussetzung des Haftbefehls gegen André H. Beschlossen worden ist und damit die Beschwerde der Bundesanwaltschaft abgelehnt worden ist, sondern es ist beschlossen worden, den Haftbefehl gegen André H. aufzuheben. Also eine, wie es hier angedeutet wurde in der Pressekonferenz, Klatsche für die Bundesanwaltschaft. Und in diesem Zusammenhang wurde von der Anwältin Christina Klemm eben auch nochmal hervorgehoben aus der Begründung eben die Formulierung, dass eine bloße Vermutung eines Tatverdachts für einen Haftbefehl nicht ausreichen kann. Dann ist vielleicht auch noch von Interesse und verdient hervorgehoben zu werden aus dieser Pressekonferenz jetzt eben aus Berlin, dass im Zusammenhang der Hausdurchsuchungen vom 9. Mai, die ja auch in Hamburg umfangreich durchgeführt worden sind, ein Schreiben des Bundesgerichtshofes an die Bundesanwaltschaft vorliegt, in der in einem speziellen Fall, zumindest in diesem Kontext, davon die Rede ist, dass der Tatbestand nicht ausreicht. Und es sei darauf verwiesen, dass in der Begründung, zumindest in der Presseerklärung der Bundesanwaltschaft, im letzten Absatz formuliert worden ist, der dritte Strafsenat musste sich daher bei seiner Entscheidung nicht mit der Frage befassen, ob es sich bei der militanten Gruppe nach den Maßstäben der einschlägigen Strafvorschrift § 129a Absatz 2 Nummer 2 Strafgesetzbuch tatsächlich um eine terroristische Vereinigung handelt. Zitat. diese Entscheidung, über diesen Zusammenhang, das hat diese Pressekonferenz deutlich gemacht, wird offenbar in nächster Zukunft bereits erwartet. Und möglicherweise, soweit wir das hier jetzt aus dem Verlauf der Pressekonferenz entnehmen konnten, wird diese Entscheidung im Kontext der weiteren Haftbeschwerden gegen die weiteren drei Beschuldigten unter anderem war ja hier der Anwalt von Florian L. auch dabei, in diesem Kontext dann zu erwarten sein. Näheres dazu heute Abend bei FSK in der Sendung Erheben Sie sich, der Senator kommt, das Justizmagazin der R3, die sich damit mit der genaueren Analyse, so jedenfalls eine Aussage unseres Redakteurs, damit heute Abend noch beschäftigen will. Wir wollen noch nachtragen, diese Pressekonferenz wurde von dem Bündnis Einstellung durchgeführt. Dieses Bündnis ist im Internet präsent mit der mit dem Internetauftritt Einstellung so36.net, Einstellung so36.net, und es gibt einen Blog, wir haben das gestern Abend auch schon erwähnt, es gibt einen Blog mit der Adresse Analyst, Anna Doppel N, List, ein Wort, Analyst, noblogs.com oder org, nehme ich an, ist das. Und auf diesem Blog ist zu lesen, wie eine Betroffene ihr Tagesverlauf, ihren Tagesverlauf schildert, seitdem dort die Polizei die Wohnung gestürmt hat vor mehreren Wochen. Dieser Blog ist sehr lesenswert, weil er in sehr genauer und auch anschaulicher Form das Leben in einer solchen Kriminalisierungssituation darstellt und schildert. An der Pressekonferenz heute haben teilgenommen, um das noch abschließend zu sagen, Christina Klemm, die Rechtsanwältin von André H., dann Wolfgang Kalek als Vorsitzender des Republikanischen Anwaltsvereins, hat er dort überwiegend gesprochen, ist aber auch Verteidiger in diesem Verfahren. Dann Alain Mund als Rechtsbeistand bei den Zeuginnenvorladungen und Ulrich von Klingengräf, ein Verteidiger in den 129a-Verfahren. Wir wollen damit uns in Berlin bedanken, dass diese Übertragung geklappt hat. Die Fragen waren zum Teil nicht gut zu verstehen. Das ist dem technischen Übertragungsweg, der uns in der Kürze der Zeit zur Verfügung stand, geschuldet. Aber die inhaltlichen Positionen und die faktischen Information, die Faktizität dessen, was da heute zu vermitteln war, ist, glaube ich, ganz gut rübergekommen in den Stellungnahmen der Anwältinnen und Anwälte. FSK 93,0, 101,4 im Kabel, 105,7 im Kabel im südlichen Schleswig-Holstein. Wir beenden damit unsere Breaking News aus Berlin mit der Pressekonferenz zu den 129a-Verfahren und dem herausragenden Ergebnis des heutigen Tages, dass der Haftbefehl gegen André H. nicht nur weiter ausgesetzt bleibt, sondern grundsätzlich aufgehoben worden ist, wegen des Fehlens eines dringenden Tatverdachts, festgestellt durch den Bundesgerichtshof von heute. Wir hören jetzt einige Takte Musik aus einem Gummo Fritz Schmidt Mix und dann um 15 Uhr planmäßig geht es weiter im Programm von FSK. Möglicherweise wird, das sei noch nachgetragen, die Pressekonferenz dann nach 16 Uhr noch einmal wiederholt.
Es darf nicht sein, dass letztes hier die Frustrierten über das Schicksal Deutschlands bestimmen.